Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich nochmal, bei euch zu sein. Und natürlich eben bringe ich etwas mit zum Thema Gebet. Das ist so unser Herzensthema, unsere Leidenschaft auch. Und wir wollen heute über die Autorität im Gebet nachdenken und anschauen, was Jesus uns dazu lehrt. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, öffne du unsere Augen. Mach weit den Blick und unser Innerstes, dass wir sehen, was wir noch nicht erkannt haben. Schenke uns ein demütiges und ein großzügiges Herz, das sich ganz dir und deinem Wort überlässt und so zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. Herr, ich weiß, dass ich nur dann lebe, wenn ich mich von dir rufen und von dir verwandeln lasse. Amen. Wir wollen eine Geschichte anschauen. Ein Tag, der beschrieben wird, Markus 11 von Vers 12 bis 26 wird das erzählt. Am nächsten Tag, als sie von Bethanien weggingen, da hungerte Jesus. Und er sah einen Feigenbaum von Ferne und der hatte Blätter. Und er ging hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Und da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten das. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und fing an, hinauszutreiben die Verkäufer und die Käufer im Tempel und die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand etwas durch den Tempel trüge. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und es kam vor die hohen Priester und Schriftgelehrten, und sie trachteten danach, wie sie ihn umbrächten. Und sie fürchteten sich nämlich vor ihm, denn alles Volk verwunderte sich über seine Lehre. Und am Abend gingen sie hinaus vor die Stadt, und als sie am Morgen an dem Feigenbaum vorbeigingen, da sahen sie, dass er verdorrt war, bis zur Wurzel. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt ihr, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch der Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Ein Tag ist das, was da gerade beschrieben wurde. Ein Tag in Jerusalem, ein Tag in Bethanien. Ein Tag, wo Jesus schlechte Laune hat, so hat man so den Eindruck. Er verflucht einen Baum, er wütet im Tempel herum und man fragt sich, was ist los? Schlecht geträumt oder so? Was ist mit dem falschen Bein aufgestanden, sagt man ja manchmal. Selten hat man Jesus so aggressiv erlebt und das so geballt. Seine Worte, das, was er tut. Und manchmal nutzt man ja auch diese Geschichte, um so seine eigene Wut ein wenig auch zu rechtfertigen, auch die fromme Wut vor allen Dingen. Jesus hat das ja auch gemacht. Aber wenn man dann genau hinschaut eben in dieser Geschichte, dann merkt man, Jesus lehrt ja gar nicht darüber, wie man mit Konflikten umgeht oder wie man mit dem Ärger in sich umgeht, sondern er spricht über das Gebetshaus, den Tempel, und er spricht über das Gebet und die Verheißungen, über die Autorität, die darin ist. Also beides ist etwas, was aufs Gebet hinzielt. Und er ist in dem, was er da tut. Und das ist, hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Was beschreibt Jesus da an diesem Tag? Worte haben ja immer Macht. Selbst Schweigen hat Macht. Kommunikation, das ist auch eben das Gebet. Das Reden mit Gott. Wir hören auf Gott, wir beten ihn an, wir bitten ihn, und all das geschieht immer wieder mit Worten, mit stillen Worten, mit lauten Worten, manchmal auch ohne Worte. Aber es hat Auswirkungen, es hat Einfluss, mehr als wir uns manchmal vielleicht vorstellen. Es gibt eine schöne, lustige Geschichte aus einer Baptistengemeinde in Texas, eine Kleinstadt dort. Und dort war ein Barbesitzer in der Nachbarschaft, der wollte seine Bar erweitern, hatte die Genehmigung dazu von der Stadt. Und die örtliche Gemeinde, eben die Baptistengemeinde als Nachbarschaft, die lehnte diese Pläne entschieden ab und die starteten eine lautstarke Kampagne mit Protesten, Presseveröffentlichungen, Petitionen. Und natürlich haben sie viel gebetet dagegen. Dennoch wurde die Baugenehmigung erteilt und die Bauarbeiten wurden wie geplant auch begonnen. Und die Christen waren bitter enttäuscht. Wir haben so viel gebetet. In der Woche vor der Eröffnung, da schlug ein Blitz in diese Bar ein und mit all dem, was geplant war, brannte sie nieder, bis auf die Grundmauern. Und die Gemeinde geriet aus dem Häuschen vor Freude. Ihre Gebete waren doch erhört worden und das Anliegen war gerechtfertigt. Der wütende Barbesitzer, der war ja nicht unbedingt gut auf sie zu sprechen, der beschloss deshalb, die Gemeinde zu verklagen. Schließlich sei sie ja indirekt und auch direkt schuld, dass er seine Existenz verloren habe. Und plötzlich drehte sich der Wind, da wusste keiner mehr, was sie plötzlich hinausposaunt hatten, oder dass ein Wunder geschehen war und alle wiesen die Schuld von sich. Und der Fall ging vor Gericht. Und der Richter seufzte dann, ich weiß ja nicht, wie ich entscheiden soll. Offenbar haben wir hier einen Barbesitzer, der fest an die Macht des Gebetes glaubt und eine Gemeinde, die ihren Glauben daran komplett verloren hat. So ist das mit dem Gebet. Manchmal sind wir frustriert, wenn wir denken, das muss doch funktionieren. Warum tut Gott nichts? Und manchmal tut er etwas und wir sind etwas überrascht, was da eigentlich passiert. Und Jesus spricht hier über die Autorität und die Kraft, die im Gebet steckt. Und er nimmt drei Bilder, den Tempel, den Feigenbaum und dann den Berg, den Tempelberg. Und der erste Punkt soll sein, er sagt Jesus, mein Tempel ist ein Bethaus, mein Tempel soll ein Bethaus sein. Diese Geschichte passiert ja auf dem Weg zum Kreuz. Es ist das Ende seines Lebens, die Leidenszeit beginnt bald. Es sind nur noch wenige Stunden und er ist vor wenigen Tagen prachtvoll in die Stadt hineingeführt worden. Die Menschen haben ihm zugejubelt, als Retter begrüßt. Und heute steht er im Tempel und er schwingt die Peitsche, die er geflochten hatte, um die Leute rauszutreiben. Also das war jetzt nicht nur so, jetzt geht mal alle bitte schön raus, es ist jetzt vorbei, jetzt komme ich, sondern er hat da wirklich Gewalt ausgeübt. Und der Tempel, das war damals ja nicht nur so ein kleines Häuschen, wie wir das hier kennen oder unsere Gemeindehäuser kennen, sondern das war ein prachtvolles Weltwunder, das man sich vorstellen muss. Der größte Tempel der damaligen Zeit, der Antike, und überall bekannt. Herodes der Große hatte ihn in 10 Jahren bauen lassen, also der König hatte ihn bauen lassen. Direkt an seine Königsburg angeschlossen wurde der Tempel ja 4-mal so groß. Und das Größte dabei war der Tempelplatz. Und um den zu schaffen, musste eigentlich der ganze Berg aufgeschüttet werden. Und das hat so viele Jahre gebraucht. Er wurde künstlich verdoppelt. Und der Vorhof war der größte Teil dieses Tempels. Mittendrin das Allerheiligste, das Heiligste. Und der Vorhof war das Gelände, wo die Wechsler und die Verkäufer die Stände hatten für die Opfertiere und für all das, was zu tun war, um die nötigen Dinge zu regeln im Tempel, die man für Gott eben zu regeln hatte. Und da hinein kommt Jesus in diesen riesigen Tempelhof und treibt alle aus. Und es gibt viele Auslegungen, warum Jesus das getan hatte. Die einen sagen, Jesus wollte deutlich machen, alle Opfer sind nicht ich vorbei, ich bin das eine Opfer, das genügt. Oder er sagt, das ist der große Widerspruch gegen die religiöse Elite, gegen die hier das Ganze ja eigentlich zu einem Geschäft gemacht haben. Auflehnung gegen den Götzendienst, gegen den Mammon, der hier praktiziert wird. Ihr profitiert, ihr macht eure Taschen voll mit dem frommen Betrieb. Ich denke, man kann jeden Punkt stehen lassen und da ist beides richtig und gilt. Jeder hat seine Berechtigung. Aber es macht ja noch viel mehr Sinn zu sehen, was Jesus eben darauf für eine Antwort gibt. Denn er spricht dann davon, dass dieses Haus ein Bethaus ist und kein Verkaufshaus oder eine Räuberhöhle, sagt er sogar. Ein Bethaus für die Nationen. Wir haben den Text eben Jesaja gehört, den er zitiert. Der Tempel, dieser Tempel, das Wunderwerk der damaligen Baukunst, das wurde einige Jahre später völlig zerstört. 40 Jahre später steht von diesem ganzen großen Komplex nur noch eine Mauer und die steht auch heute noch. Die Klagemauer in Jerusalem, die Westmauer. Die Römer haben das völlig ausradiert, dieses monumentale Bauwerk, was damals war. Gleichzeitig ist nach Pfingsten ein neues Haus gebaut worden. Der Heilige Geist kam und Jesus hat den neuen Tempel gebaut, die Gemeinde, mit lebendigen Steinen. Und Paulus sagt, nicht nur die Gemeinde ist der Tempel, sondern ja, dein Leib ist der Tempel. Man merkt, der Tempel hat nicht ausgedient, sondern er hat einen neuen Platz bekommen. Die Gemeinde Jesu ist der Tempel in dieser Welt, der Tempel Gottes. Und du selbst als Teil dieser Gemeinde in dir wohnt. Dein Leib ist das Haus Gottes. Und davon spricht Jesus hier auch, wenn er dieses Wort von der Autorität im Gebet auch benutzt. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, der Ort der Gegenwart, der Begegnung. Wenn wir zusammen sind, dann ist er da. Ich wurde begrüßt an der Tür, vielen Dank. Und ich sagte, der wichtigste Gast, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, nee, eigentlich ist Jesus der wichtigste Gast. Denn er ist viel präsenter als alles, was wir Menschen tun. Jesus ist ja nicht nur jetzt hier, sondern er geht auch mit dir, wenn du, wie wir es in dem Losungstext gehört haben, er geht alle Tage mit dir, jeden Moment. Gemeinschaft, das Haus, der Tempel, das ist ein Haus aus lebendigen Steinen. Weil in jedem von euch, in eurem Körper, nicht nur in eurem Geist, sondern in eurem Körper, wohnt der Geist Gottes, da hat er Wohnung genommen. Und dadurch macht das so eine Dynamik aus. Nicht nur, dass ihr schöne Gemeinschaft erlebt, sondern dass da auch eine Autorität ist, auch eine Kraft ist, die es sonst eben alleine nicht gibt. Darum ist es so wichtig. Und manchmal haben wir als Gebetshaus so auch diesen Auftrag, dass wir einander erinnern, wir sind ein Bethaus und keine Räuberhöhle. Am nächsten Tag wird Jesus von der Vorstandsriege der Tempel AG angesprochen und gesagt, wer gibt dir die Autorität, so im Tempel rumzuwüten? Wer hat dir das Recht gegeben, alle Leute rauszuschmeißen? Das hat uns Millionen gekostet. Nenn uns den Namen. Nenn uns den Namen. Wer steckt hinter dir? Wer steckt denn hinter dir? So ähnlich wie Jesus durch diese dreiste Tat der Gesellschaft, die Gesellschaft herausfordert, so sollen auch wir gefragt werden, wer steckt denn hinter euch? In wessen Namen tut ihr das? Welche Autorität habt ihr, dass ihr so viel Gutes tut, so viel Segen seid? Wo kommt das her? Denn wir schmeißen niemanden mehr heraus, sondern wir laden ganz bewusst ein, die gute Nachricht hineinzusprechen in diese Welt, die sie so bitter nötig hat. Die Autorität als Christ zu beten, als Christ zu leben, ist nicht eine Frage deiner Erziehung, deines richtigen Lebensstils und der Länge deines Glaubenslebens oder die Länge deiner Gebete, das, was du über die Bibel weißt und über Gott, wie sehr du dich auch vielleicht einbringst und wie du dich engagierst. Autorität gewinnen wir nicht durch bestimmte Taten oder Weglassen anderer Taten. Es ist entscheidend, wem wir Autorität zugestehen. Wer ist deine Autorität? Das gibt dir Autorität. Und du hast jemanden, dem du diese Autorität zustehst. Wenn es nicht Jesus ist, ist es jemand anders. Und in dieser Kraft wirst du leben. Und dann frage ich mich, ja, in welcher Kraft will ich leben? Ich will leben im Namen des Höchsten, in dieser Autorität. Und darum sage ich bewusst, Jesus, du bist der Herr und du regierst. Und vor deinen Thron will ich kommen und dich will ich anbeten. Es geht nicht zuerst darum, dass wir Autorität irgendwie erarbeiten, haben, sondern dass wir klären, wer ist die Autorität meines Lebens? Wer hat das Sagen? Wer hat das letzte Sagen? Mein Reich, also alles das, was ich entscheiden kann, das, was ich beeinflusse, das, was ich verantworte, mein Reich übergebe ich dem Reich Gottes. Was Gott will, wie im Himmel, so auf Erden. Mein Reich, alles, was ich kann und will und tue, übergebe ich bewusst der Autorität des Reiches Gottes. Und das ist das, was Jesus hier auch deutlich macht. Das ist das, was den Tempel ausmacht, was die Autorität des Tempels ausmacht. Der Herr regiert, der gegenwärtig ist und uns erfüllt. Ein zweites, wenn ihr zum Berg sprecht, das ist die Stellung, die wir haben in dieser Autorität. Am Abend kommen sie eben zurück. Und als sie dann am nächsten Tag wieder aufbrechen, sehen sie plötzlich, sieht Petrus diesen Baum, der wirklich verdorrt ist, innerhalb eines Tages. Sie gehen daran vorbei und Petrus spricht ihn an. Jesus, der Baum, das kann doch gar nicht sein, dass der verdorrt ist. Zunächst einmal finde ich das sehr verstörend, dass Jesus Bäume verdorren lässt. Also, wir haben sowieso so wenig, oder? Das ist genauso wie mit dem Tempel. Was macht der da? Warum kann er einfach sagen zu dem Baum, du bist verflucht, du kriegst nie mehr eine Frucht? Das ist verstörend. Diese Taten, die manchmal gar keinen Sinn ergeben, wenn man das anschaut. Und manchmal ist dann die Tendenz leicht da, dass man das einfach ignoriert. Das war irgendwie was, ja, kann man nicht erklären, weiß man nicht warum, vergessen wir schnell. Aber diese Geschichte mit diesem Feigenbaum gehört ja mit in diesen ganzen Tag. In Palästina trägt der Feigenbaum dreimal jährlich Früchte, also der Baum an sich überhaupt, egal wo er steht. Er ist da sehr verbreitet. Und die erste Frucht oder die erste Anlage für Früchte, die findet man im Frühjahr, im April, die Endknospen der Zweige, die neuen Jahrestriebe formen. Dann kommen dort neben den Blättern auch so kleine junge Feigen, sogenannte Vorfeigen. Und das war es, was Jesus suchte, als er zu diesem Baum ging. Es war noch nicht die Zeit für die große Ernte, aber diese Vorfeigen, die waren schon zu finden. Die sind nicht saftig, aber es gab halt sonst keine anderen Früchte. Wo da keine Vorfeigen sind, da ist der Baum unfruchtbar. Und darum verfluchte Jesus auch diesen Feigenbaum, dessen Blätterkleid hat alles, was es brauchte. Aber er hatte keine Frucht. Die Feige war immer auch etwas, was so als heilende mit einer heilenden Wirkung zugeschrieben war. Es gab Feigenpflaster. Und das Bild vom Feigenbaum, oder das, wenn man das liest in der Bibel, dann ist es immer so ein Ort und ein Bild für ein Ort des gesicherten Lebens. Wenn wir im Weinstock sitzen unter einem Feigenbaum, dann geht's uns gut, wir trinken ein Gläschen. Das ist so ein Bild für das gesegnete Leben. Und all das verdorrt an diesem Morgen mit diesem Baum innerhalb eines Tages. Worte haben Macht. Jesu Wort hat diese Macht. Er schafft und er verdorrt. In einem Gleichnis erzählt Jesus das, vielleicht wird es auch dadurch das ein bisschen deutlicher. In Lukas 13 steht dieses Gleichnis, es hatte einer einen Weinberg, einen Feigenbaum stehen und er kam und suchte Frucht und fand keine. Und da sagte er zu dem Weinbauern, seit 3 Jahren komme ich nun und suche Frucht und finde keine, hau ihn um. Wozu soll er noch den Boden aussaugen? Aber der antwortete ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich rings um ihn grabe und Mist ausgelegt habe, vielleicht bringt er doch Frucht. Wenn aber nicht, dann lass ihn umhauen. Man merkt, um was es Jesus auch hier geht, um die Frucht, die doch eigentlich da sein sollte, die, wofür der Baum da ist. Das ist vielleicht etwas, um das auch zu erklären. Aber dann merkt man auch wieder in dieser Geschichte, Jesus erklärt nicht, warum er das gemacht hat, sondern er beschreibt die Kraft, die dahinter steht, dass das möglich ist. Er erklärt nicht, also ich habe das jetzt gemacht so als Symbol und als Bild dafür, warum Israel keine Frucht trägt. Hätte er ja alles so groß und breit von den Propheten her erklären können. Nein, er spricht hier gar nicht über diesen Baum, sondern über diese Worte und die Kraft, die das bewirkt haben. Wenn ihr zum Berg sprecht, nicht nur zu einem Baum, sondern sogar zu einem Berg, sagt er. Das Besondere an dieser Geschichte und der Lehre über das Gebet liegt auch darin, dass es ja eigentlich gar kein normales Gebet ist, was er da sagt, oder? Das ist ja komisch. Er sagt ja nicht, wenn ihr wollt, dass ein Baum verdorrt, dann betet, bitte verdorre. Sagt er ja nicht, sondern spricht zu dem Baum, spricht zu dem Berg. Wenn ich hungrig bin und zum Feigenbaum gehe und dann bete ich, Herr, lass doch Frucht tragen, damit ich satt werde. Bitte, ich habe Hunger. Oder, Herr, der blöde Baum hat keine Frucht, lass ihn verdorren. Aber das macht Jesus ja nicht. So beten wir. Bitte Gott, dieser riesige Berg an Krankheit, an Not, an Sorgen, an Angst, an Stress, dieser riesige Berg an Problemen, der ist so riesig. Hilf mir. Das ist unser Gebet. Und das ist nicht falsch. Also, das mal ganz klar sagen. So sollen wir auch beten. Wir sollen Gott um Hilfe bitten. Wir sollen beten in dieser Not. So bete ich normalerweise. Aber Jesus zeigt hier noch etwas, aus welcher Stellung wir auch beten, aus welcher Stellung der Autorität, die Jesus uns verliehen hat, als seine Kinder, als die, die in denen der Geist Gottes wohnt, als der Tempel, als das Haus Gottes. Deine Worte haben Gewicht, weil Jesus in dir Gewicht hat. Jesus nennen wir heilig. Wir beten ihn gleich an, wir besingen ihn als heiligen Gott. Und heilig hat vom Wortstamm her dieses Wort schwer in sich. Etwas, was heilig ist, das ist schwer, das ist gewichtig, das hat Gewicht. Und das ist das, was hier auch deutlich wird, wenn Jesus sagt, was es bedeutet, wenn Jesus in uns wohnt. Da ist Gewicht in euch und eure Worte haben im Namen Jesu dieses heilige Gewicht. Dieses vom Himmel her, diese Kraft, die größer ist als all das, was wir kennen. Das ist uns so gedanklich ein bisschen fremd, aber eigentlich kennen wir das von den Worten, auch von unserem Leben. Wir geben anderen Stimmen Gewicht. Wir gewichten, was wir hören. Wir gewichten die E-Mails, die wir bekommen, die wir schnell löschen, die wir noch nicht öffnen und die sofort beantwortet werden und so. Wir geben bestimmten Stimmen Gewicht, wir geben Leuten Gewicht. Wir erinnern uns noch heute an prägende Stimmen in unserem Leben. Die sind vielleicht schon gestorben, aber die prägen und haben immer noch Gewicht. Meine Mama hat immer gesagt, sagen wir, und das hat Gewicht. Das mache ich noch so. Meine Frau erzählt immer ein paar Geschichten. Ihre Mutter ist Hauswirtschaftslehrerin, also vom Fach, wenn es um den Haushalt geht. Und da hat sie sich immer stark dann orientiert natürlich. Die Mama hat das immer so gemacht. Und wenn man dann manchmal bei der Oma zu Besuch ist und dann über manche Sachen spricht, was man so gerade macht und wie man das kocht und so, ah, das mache ich schon lange nicht mehr so, sagt dann die Oma. Und meine Frau ist ganz, das war doch, hast du doch damals so gesagt. Man gibt dem Gewicht, dem Menschen, dem man Gewicht gibt. Den Worten gibt man Gewicht. Und so ist es eben auch, dass deine Worte, die du im Namen Jesu sprichst, Gewicht haben in der geistlichen Welt. In einer Welt, die wir nicht so klar sehen, wie wir uns hier sehen, aber die so real ist wie unsere. Wir sind Teil vom Reich Gottes. Das Alte ist vergangen. Mein kleines Reich habe ich abgegeben. Und ich weiß, der König regiert in mir. Und ich darf vertrauen, dass geschieht, was er will, weil er König ist. Ich darf vertrauen, dass geschieht, was er will. Und darum darf ich zum Berg, zum Riesen, zum Baum, zum Meer sprechen. Und darum ist manchmal mein Gebet manchmal nicht nur eine Bitte, sondern auch dieses Statement. Im Namen Jesu weicht ihr Trauergeister. Es hat Gewicht gegenüber dem, was vor mir steht. Und die Realität ist so, dass das die Wahrheit ist. So darf ich sprechen als Kinder des Königs, als Kind des Königs, als Verwalter dieser guten Gaben. Noch ein drittes. Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur. Hier wird die Beziehung beschrieben, aus der dieses Gebet einfach auch gelebt wird. Markus, Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wer zu dem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Wir machen Glauben und Zweifel immer so gedanklich fest, was auch ein Teil davon ist. Also wir zweifeln in Gedanken und wir glauben in Gedanken. Aber das ist ja nur ein Teil unseres Glaubens. Glauben ist ja, umfasst ja unser ganzes Leben, unsere ganzen Emotionen, unsere Seele, unser Herz, unser Verstand. Und das alles gehört in diese Beziehung mit Jesus. Und in dieser Weise versteht Jesus auch dieses Wort, habt Glauben an Gott, bindet euch ganz an Gott. Die Jünger stehen am Feigenbaum, blicken auf Jerusalem und auf der Gegenseite von Bethanien liegt dieser Felsendom, der Tempel damals, der Tempelberg. Dieses Monument, was in 40 Jahren abgetragen wird, versetzt wird. Also all das, was er hier schon beschreibt, das wird geschehen. Dieser Berg wird abgebaut, durch die Römer zerstört. Sie stehen da und blicken auf Jerusalem. Wie kann ich das glauben? Und das ist wirklich was Verrücktes. Manchmal denkt man, Jesus, hier drehst du ein bisschen durch. Hier überdrehst du. Es mag ja alles sein, dass wir Autorität haben und dass die Worte Gewicht haben. Aber warum soll ich denn zu einem Berg sprechen oder zu einem Feigenbaum? Vielleicht ist Jesus das auch möglich. Und er kann das, weil er ja auch Schöpfer ist und so. Aber warum beziehst du das auf uns? Ich fühle mich überfordert. Also mag das eigentlich nicht. Ich bin nicht so der extrovertierte Typ und dann soll ich so einfach einen raushauen oder so. Also das ist komisch. Jesus, was willst du? Ich hoffe, wir alle fühlen das als Überforderung. Denn das ist die Basis des Glaubens. Ich hoffe, wir sehen das so. Die Grundvoraussetzung, dass wir wissen, nur Jesus, nur du kannst es tun. Eben nicht, jetzt muss ich Berge versetzen. Jetzt muss ich voller Autorität auftreten. Sondern, weil ich bei dir bin, Jesus, dir ist nichts unmöglich. Und in deinem Namen sprechen wir, in deinem Namen wollen wir das ganz bewusst aussprechen. Als Jesus begann, da begann seine Autorität mit der Taufe und dem Bekenntnis des Vaters zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das spricht Gott auch mir zu. Das ist mein geliebter Sohn. Das sagt er vor den Menschen, die dazuhören, das sagt er vor der unsichtbaren Welt, vor dem Teufel, der ihn ein paar Tage später, 40 Tage später versucht. Das ist mein geliebter Sohn und auf ihn sollt ihr hören. Darum sind wir Königskinder, sind wir wirklich in diesem neuen Reich zu Hause. Pete Greg hat das in einem schönen Beispiel mit seinem Hund und seinem Hamster verdeutlicht. Die Familie Greg hatte einen Hamster, der hieß Snuffles Und dieser Hamster hatte eine besondere Gabe, nämlich, dass er aus jedem Käfig, den sie ihm irgendwie aufgebaut haben, entkommen konnte. Dann hatten sie einen Labrador, einen großen Hund, der hieß Noodle. Und wie der Name schon sagt, er war freundlich, sanft, unterwürfig und gefügig, also so ein Familienhund. Und wieder mal war der Hamster aus dem Käfig entflohen und flitzte durch die Wohnung. Und plötzlich stand er vor diesem Riesenhund Noodle. Und er erschrak und der Hamster erstarrte. Er hat ihn noch nie so gesehen. Die Tiere beäugten sich. Und dann geschah etwas Erstaunliches. Der Hund kauerte sich zusammen und legte sich auf den Rücken und rollte sich. Er unterwarf sich dem Hamster. Und er sagt, das ist ein gutes Beispiel, ein gutes Vergleich, wie oft wir den großen Bergen, den Feinden, den lauten Stimmen in uns kuschen. Wir unterwerfen uns der Erfahrung, wir unterwerfen uns der Tradition, obwohl das gar nicht die Wahrheit ist. Noodle wusste nicht, wer er war. Er war ein Riesenhund, aber er wusste es nicht. Paulus schreibt, Gott hat Jesus vom Tod erweckt und ihn auf den Thron ganz tief in den Himmel gesetzt. Er hat Jesus verantwortlich gemacht für die Leitung des gesamten Universums, von Galaxien bis hin zu Regierungen. Kein Name, keine Macht gibt es, die von seiner Herrschaft ausgenommen sind. Und das nicht nur für einen Augenblick, sondern für immer. Er ist für alles verantwortlich. Das ist der König. Und ihm gehören wir. Der verantwortlich ist für Galaxien bis hin zu Regierungen. Niemand ist davon ausgenommen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus, mit diesem König, lebendig gemacht. Und aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns auferweckt und hat uns eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. In dieser Beziehung leben wir. Das ist der Glaube, das ist daran, woran wir glauben, an diesen König, in diese Beziehung. Weil Jesus regiert, glauben wir. Weil Jesus gut ist, spreche ich, dein Wille geschehe. Was denn sonst? Weil Jesus kreativ und kraftvoll ist, glaube ich, dass Neues durch ihn entsteht. Manchmal ist das mit dem Glaubt an Gott und Glaube so eine Sache bei uns frommen Leuten. Wir meinen immer, wir müssten den produzieren. Wir müssten irgendwie darin besser werden. Wir dürften nicht so viel zweifeln und so. Aber wir glauben ja nicht an den Glauben, an unseren Glauben, sondern wir glauben an Jesus, an eine Person, an den lebendigen König. Ich arbeite so auf Minijob-Basis in unserer Leitung von unserem Verband mit, ehemals Krishona, jetzt C1-Bund. Und wir hatten im Frühjahr so eine Delegiertenversammlung und im Vorfeld war das wahnsinnig schwierig, fand ich. Ich krieg zwar alles mit, aber bin nicht so verantwortlich, aber man kriegt das so mit und wir als Gebetshaus wollen das ja auch ein bisschen mittragen. Deswegen war es, fand ich, so mittendrin, sehr viele Anfechtungen, sehr viel Kritik, sehr viel Widerstand und man war ganz aufgeregt auf diesen Samstag, wo dann die große Delegiertenversammlung aus den Gemeinden dann zusammenkam. Mich hat das sehr bewegt, auch in dieser Woche vorher. Und wir haben donnerstags abends bei uns immer Gebet, heißt das. Das ist so ein Spaziergang, ein Gebetsspaziergang. Eine Stunde lang gehen wir durch Bernauheim, meistens so im Kurpark, ist sehr schön. Und beten dann, so zu viert, zu dritt, gehen wir so nebeneinander so, und beten, was uns gerade auch wichtig wird. Manchmal ist es Lobpreis, manchmal ist es einfach eine Bitte, manchmal einfach Dank für das schöne Wetter. Wir beten da zusammen. Und mir war an diesem Donnerstag das total auch innerlich noch sehr stark auf dem Herzen, auch für diese für diese Delegiertenversammlung zu beten. Aber dann habe ich mich an dieses Wort auch nochmal erinnert und habe gedacht, nee, das ist so ein Riesenberg, der da an Kritik, an Widerstand, auch einen unguten Geist da ist, dem will ich mal bewusst auch widersprechen. Und wir sind dann so zu viert da mal lang marschiert, der Weg war breit. Es kam mir schon so wie so eine Army vor. Und dann habe ich dann laut gebetet, ja, dass dieser ganzen Kritik und dieser ganzen Geist auch der Uneinigkeit widersprochen. Und es war dann am Samstag, zwei Tage später, für alle so überraschend, wie was für ein anderer Geist herrschte, wie gut die Gemeinschaft war und wie auch die Atmosphäre geprägt war von Zuversicht. Und deshalb, also, weil das haben viele gebetet für diesen Tag und für all das, was passierte. Aber für mich war das nochmal diese besondere Bewusstsein und Erfahrung. Ja, so ist das. Wir dürfen diesen Dingen widersprechen. Wie kann ich darin wachsen? Ich denke zuerst wirklich zu sagen, welcher Berg steht vor dir? So wie das in dieser Woche bei mir war, wirklich zu sagen, das ist ein Berg, ich kriege den. Ich weiß nicht, wie wir den bewältigen sollen. Sondern sagen, wir wollen gegen diesen Berg der Kritik reden. Denn mein Wort hat Gewicht, weil Jesus dahinter steht. Und dann, dass ich Segel setze, dass ich mich vom Geist Gottes füllen lasse, die Beziehung zu Jesus suche, dass ich mich ganz neu auf ihn einlasse. Glaubt an Gott. Das heißt für mich, ich setze Segel, ich empfange. Ich lasse den Wind des Geistes in mein Leben hinein. Und dann auch lernen, ich spreche zum Berg, im Namen Jesu beten, mit einem Bibelwort beten. Nehmt die Bibel und dann sprecht ihr dieses Bibelwort, diese Verheißung oder auch einfach dieses Wort, du hast gesagt. Und das ist die Autorität, die gilt. Wir sollten das nicht an Bäumen oder an Bergen ausprobieren. Vielleicht macht ihr das schon und könnt das gut. Nein, es geht vielmehr um das, was wir auch persönlich kennen. Eben diese Berge der Angst vor einer Krankheit. Da ist die Krankheit noch nicht weg. Aber dieser Druck, der da auf mir liegt. Dass wir den Sorgengeistern, den Entmutigungen widersprechen. Es gibt so einen schönen alten Choral. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Den liebe ich sehr. Und in der fünften Strophe heißt es, fängt an, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus geht voran. Und da merke ich, oh, die Alten haben auch schon so gebetet. Das ist zum Beispiel ein Gebet, was ich ganz oft bete. Weicht ihr Trauergeister, wenn ich so wieder mich einlullen lasse vom Selbstmitleid. Sagen, weicht ihr Trauergeister, mein Freudenmeister Jesus tritt ein. Und das tut er dann auch. Manchmal muss man es vielleicht sogar dreimal sagen. Aber das ist etwas, was wahr ist, dass da nicht einfach nur gute Worte oder Wünsche gesprochen werden, sondern dass ich dem widerspreche, was unsichtbar manchmal auch um uns herum ist, was man manchmal gar nicht erklären kann, aber wo ich bewusst sagen kann, Jesus, komm du da rein mit deinem Gewicht. Weicht ihr Sorgengeister, weicht ihr Trauergeister. Das, denke ich, ist ein gutes Gebet, um das mal einzuüben, auch wahrzunehmen, dass da ein Berg vor mir steht, dem ich widersprechen darf. Das ist vielleicht ungewohnt, sagen, ist das Gebet? Ja, weil diese Worte von Jesus her getragen sind. Diese drei Dinge dürfen wir wissen, dass wir in der Autorität leben dürfen, die Jesus uns schenkt, in der Beziehung mit ihm sind und dass wir auch diese Stellung haben, als seine Kinder in dieser Weise zu ihm zu kommen. Wir wollen schließen mit einem Gebet. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Danach wollen wir auch wieder auf Jesus hinschauen.